Ja, die meisten von uns kennen das ja. Ich sehe was, was du nicht siehst. Spätestens dann, wenn man mit Kindern unterwegs ist, eine lange Strecke im Auto hat und nach 3, 4 Stunden kommt die obligatorische Frage: Wann sind wir endlich da? Also jeder, der mal längere Zeit mit Auto gefahren ist, mit Kindern, die sitzen hinten schön angeschnallt. Ihnen ist langweilig, Freddy, der Eselkassette ist gehört worden und dann kommt die Frage, wann sind wir endlich da? Und dann ist es das Spiel, was ja wahrscheinlich jeder kennt, ich sehe was, was du nicht siehst. Dann fährt man Auto und sagt, ich sehe was, was blau ist und dann schreit er von hinten, das Auto da hinten, ja. Da ist ja ganz klar, und wenn man geraten hat, wechselt das. Das ist eine Sache, die lockert die ganze Atmosphäre für ein paar Minuten einfach mal auf. Ich dachte, ich habe das auch mal hier so noch aufgeschrieben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Schwierig wird es, wenn man das nicht erkennen kann, was gesagt wird oder was gefragt wird. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich wurde mit meinen 17, 18 Jahren Lenzen eingeladen, bei der Bundeswehr mich mustern zu lassen. Ich kam dahin, der Arzt war da, hat geguckt, wie fit ich bin. Natürlich war ich fit und dann kam ein sehr interessanter Test. Er legte mir ein kleines Heftchen vor und in dem Heftchen, da waren solche Farbpunkte. Kleines Heftchen, ich denke so aus Erinnerung, 5, 6 Seiten. Und dann fragte er mich, was sehen Sie für eine Zahl? Ich denke, oh, jetzt kommt ein psychologischer Test. Ich sah so circa 40. Er guckt mich ganz komisch an, blättert rum. Das nächste, was sehen Sie hier für eine Zahl? Ich denke, der will mich verscheißen. Ich sage, etwa genauso viele. Als wir das Heftchen fast durch hatten, hatte er einen dicken Hals und ich auch. Ich hatte keine Zahl erkannt, weil ich bin farbenblind. Die Kenner werden wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Muster, eine Struktur daraus sehen. Ich muss das einfach glauben. Ich habe das nicht verstanden, was er mit mir wollte, bis ich dann später eine Einstellungsuntersuchung bei Stahlwerke Südwestfalen hatte. Da kommt der Arzt wieder, hat mich körperlich untersucht, ob ich auch als Ingenieur geeignet bin. Und dann legte mir das Heftchen vor und sagte, ach, jetzt kommt der psychologische Test. Dann hat er mich ganz vorsichtig aufgeklärt und sagte, ich sehe was, was du nicht siehst. Da sind lauter Zahlen drin, farblich aufgereiht. Ich lebe bis heute und glaube den Ärzten, beweisen kann ich das nicht. Also das ist dumm, wenn man zu sowas hinkommt. Man kann das praktischer sehen, wenn ich mit meiner Frau Auto fahre. Ich bin in Gedanken, sie den Blitzer rechts und ich nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst, ja. Das kriegst du dann später geliefert infolge von der Polizeimitteilung, was so da ist. Aber es gibt eben ganz viele Sachen, die wir nicht sehen können. Entweder weil wir farbenblind sind, kurzsichtig, weitsichtig, vielleicht sogar blind. Wenn jemand Musiker ist oder Maler, der hat ganz tief innen drin eine Inspiration, und malt dann irgendwas, das kann ich überhaupt nicht nachempfinden. Der sagt mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Jeder, der mal LSD genommen hat, der sieht Farben und kann dir sagen, ich sehe das, was du nicht siehst. Und springt vielleicht dann von der Brücke. Super ist es natürlich, wenn man dann jemanden hat, der einem dabei hilft, das, was man nicht sieht, sichtbar zu machen. Indem man beispielsweise ein Fernrohr nimmt. Ich hatte vor einiger Zeit das Privileg, mit Professor Dr. Falke mal zusammenzukommen, der das Schwarze Loch entdeckt hat. Da hatte man ewig drüber philosophiert und hatte nachgedacht, es müsse ein schwarzes Loch sein. Einstein hatte ja was von der Krümmung der Lichtwellen klar gemacht. Und dann schließlich hat man, ich glaube, 4, 5 Jahre lang verschiedene Radioteleskope zusammengefasst weltweit und dann konnte man das Schwarze Loch zum ersten Mal sichtbar machen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich glaube dann immer noch nicht, dass es die Löcher da oben gibt. Ich merke das nur immer beim Geld ausgeben. Ich habe irgendwo ein schwarzes Loch in meiner Tasche, das irgendwelche Sachen aufsaugt, die ich eigentlich anders ausgeben wollte. Und so brauchen wir manchmal Hilfestellung. Ich habe das hier nochmal so aus der Vergangenheit im Zeichen der Aufklärung. Da hat man festgestellt, ich sehe was, was du nicht siehst, die Erde ist eine Scheibe. Und es war gar nicht so leicht, das den Leuten beizubringen, dass es eben nicht so ist. Ich sehe was, was du nicht siehst, ist gar nicht so einfach. Und ich habe noch so ein Beispiel, was ich immer so faszinierend finde, von Voyager aufgenommen. Die Saturnringe oben auf der linken Seite und auf der rechten Seite, so an einem Saturnring vorbei, sieht man unsere kleine Erde. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie wenn man die richtigen Dinge vor Augen hat. Oder ich habe früher oft mit Raster-Elektronenmikroskopen gearbeitet und konnte Dinge sichtbar machen, so mit 20.000, 30.000-facher Vergrößerung, die man eigentlich gar nicht anders sehen konnte. In der Schadensanalyse heute absolut wichtig und man spricht davon, mit dem unbewaffneten Auge konnte ich das sehen und mit dem bewaffneten eben das. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein dritter Teil, der mir dabei wichtig ist, bei diesem Spiel, was eigentlich absolut klar ist, wenn du jemanden hast, der das erklärt, ich sehe was, was du nicht siehst, dann hat diese Person was gesehen, was du noch nicht entdeckt hast. Das ist in diesen Dingen relativ einfach nachzuvollziehen oder auch bei den Kindern, wenn man unterwegs ist. Schwieriger wird es, wenn das ganz persönlich wird. Ich sag's mal so, ich gucke Birol an und ich sage, Birol, ich sehe was, was du nicht siehst. Du hast eine wunderbare Begabung, Dinge zu erklären. Du hast gedacht, ich sage jetzt was Schlimmes, war, dass du Fußpilz hast, den du noch nicht kennst. Ja? Verstehst du? Dann kann das, ich sehe was, was du nicht siehst, wenn ich das dem Gegenüber weitergebe, kann das was ganz Besonderes auslösen. Und viele Menschen, die mit massiven Minderwertigkeitskomplexen rumlaufen, wenn du da hinsetzt und sagst, ich sehe was, was du nicht siehst, du wirst es schaffen. Du kannst das, du hast das Potenzial da drin, das ist alles gegeben. Dann merken wir, das muss bei demjenigen, der es noch nicht gesehen hat, auch was auslösen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn jemand blass aussieht, könnte ich sagen, ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe medizinische Kenntnisse, du hast wahrscheinlich ein Magengeschwür. Gibt so Leute, die können relativ viel an deiner Nasenspitze schon sehen. Ja? Ob das alles immer stimmt, ist eine andere Sache. Aber es ist ganz wichtig, wenn du dann jemanden hast, die Bibel spricht sogar davon, dass es prophetisch sein kann. Ich glaube, ich hatte mal erzählt, wie ein Prophet mal bei uns in der Gemeinde war, nicht in dieser Gemeinde, der kam dann und hat dann jemanden rausgepickt und hat dann gesagt, also gib mal Acht, du heißt Sigi, du wohnst da und da an der Straßenseite, da und da, ich habe dir was von Gott zu sagen. Dann hörst du schon mal ganz anders hin, ja. Ich kann mich daran erinnern, in einem Mehrfamilienhaus, wie er bei uns geklingelt hat, weil ein Pastorentreffen dazu eingeladen war. Ich gehe, mach die Tür auf. Er hat mich vorher nie gesehen, ich ihn auch nicht. Und dann sagt er, ach, du bist Paul, du hast 3 Kinder. Und dann sagt er mir noch irgendwas, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Da denkst du, hoffentlich nichts Schlimmes. Weil jeder trägt ja von uns so ein Geheimnis mit sich rum, was nicht so gut ist, wenn man es entdeckt. Aber Gott ist nicht derjenige, der dich bloßstellt. Nebenbei, er hat mir das nie gesagt. Jedes Mal, wenn wir in der Sitzung waren, hat er sein Blatt rumgedreht und wollte das vorlesen, sagte, ach, das ist jetzt nicht der, ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Und dann habe ich ihn später zum Bahnhof gebracht, nach Nürnberg, dann steht er da und sagt, Paul, ich wollte dir noch was sagen, das ist jetzt nicht dran, dass du das erfährst. Ich sag dir das, wenn du wiederkommst. Es ist manchmal lustig, aber was ich damit sagen will, schwierig ist es, wenn jemand kommt von außen und sagt dir, ich sehe was, was du nicht siehst. Du solltest vielleicht aufhören zu rauchen, du sollst aufhören, so viel zu essen, du solltest vielleicht, wenn das irgendjemand anders sagt, kann das in dem einen Fall gut sein, in dem anderen Fall auch sehr verletzen. Deswegen wäre es ja für mich wichtig, was ist das, wenn wir hier im Gottesdienst sind, wenn Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, dann wird es sehr, sehr interessant, weil wenn ich ja wissen will, wie er über mich denkt, na, ich will das anders sagen, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich nicht zum Autoschlosser. Der kann mir sicher auch mit einer Zange einen Zahn ziehen, aber er ist sicher nicht die richtige Person. Also wenn ich wissen will, wie ich wirklich bin, dann muss ich zu Gott gehen und sagen, was siehst du, was ich nicht sehe? Und ich dachte, ich gebe euch so drei kleine Dinge da in dem Zusammenhang. Ein kleiner Lernvers vielleicht, der aus dem 1. Samuel 16,7 beschrieben ist, wo gesagt wird, denn es ist nicht so wie bei einem Menschen, der dich sieht. Du bist groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, heute noch mehr dazwischen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr, damit ist Gott gemeint, der dich geschaffen hat, der sieht das Herz an. Und dann ist die Frage, was sieht Gott da bei uns? Ich sehe was, was du nicht siehst, aus dem Gesichtspunkt Gottes. Ich nehme euch in eine bekannte Geschichte, die die Frommen und Bibelfesten alle gut kennen. Jesus geht eines Tages durch Samarien, durchs Ausländerviertel der damaligen Gegend und kommt dorthin und ist durstig, ist müde, setzt sich an einen legendären Brunnen, war fast ein Denkmal. Und dann kommt eine Frau um die Mittagszeit raus. Er hatte seine Jünger losgeschickt, dass sie Essen kaufen sollten. Und eigentlich ist es schon unnormal, dass diese Frau mittags geht. Normalerweise gingen die Frauen damals morgens gemeinsam. Dann konnten die direkt austauschen, wie ihre Ehemänner sind, wie dick der Staub wieder gefallen ist und so weiter. Sie konnten über Krankheitsbilder austauschen. Alles das, was im Dorf oder in der Stadt wichtig passiert war, aber die kam ganz alleine. Sie kommt ganz alleine dahin. Und sie macht auch diesen absoluten No-Go-Ding der damaligen Zeit. Sie unterhält sich mit einem Juden, mit einem Mann. Damals dürfte das überhaupt nicht geschehen. Und Jesus dürfte auch nicht mit dieser Ausländerin, mit dieser Ungläubigen so reden. Heiße Nummer. Und dann gibt es eine lange Diskussion über das Wasserschöpfen, ob es lebendiges Wasser gibt oder nicht. Und dann schaut Jesus sie an, ich sehe was, was du nicht siehst. Und sagt so ganz nebenbei, komm, hol doch mal deinen Mann. Und in dem Moment war Schweigen. Jesus hat nicht gesagt, gib mal acht, du bist eine ganz schlimme Person, du bist fürchterlich, wenn du so weitermachst, kommst du in die Hölle. Er zieht sie nicht innerlich aus, sondern er hält ihr ein Spiegel davor, ich sehe, was du nicht siehst. Und die Geschichte mit den Männern, die sie gehabt hat, das ist eigentlich nur das äußere Zeichen. Das wusste jeder im Dorf, deswegen durfte sie nur alleine zum Brunnen gehen. Deswegen sind die anderen Frauen nicht mit dieser, entschuldigt, wenn ich das so sage, mit dieser Schlampe rausgegangen. Sie wollten mit der nicht gesehen werden, mit dieser Ehebrecherin. Jesus schaut sie an und sagt, das ist eigentlich nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du hier innen drin ein Anbetungsloch hast, wie ich das mal nenne. Du hast eine Sehnsucht nach einer tiefen Annahme, nach einer tiefen Begegnung mit demjenigen, der dir sagt, du bist immer noch wertvoll, du bist wunderbar, du bist eine entsprechend positive Frau. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Jesus sieht sie an und an diesem Beispiel, wie er mit dir umgeht, sagt er, deine Sehnsucht ist hier innen drin nach ganz tiefer Annahme, nach ganz tiefem Frieden. Deswegen hast du die ganzen Fehlversuche gestartet. Und ich glaube, viele Menschen laufen rum und haben ein ganz tiefes Anbetungsloch. Ich weiß nicht, wo das ist, ob das hier sitzt, da oder dort. Das kann ich nicht sagen. Aber sie suchen, was sie nicht finden, so steht es in einem alten Lied, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden, so nennt die Bibel das, wenn ich das Anbetungsloch mit allem Möglichen fülle und unbefriedigt zurück. Fehlversuche gestartet, schaut Jesus die Frau an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jesus sieht die Not dieser Frau, die versucht hat zu leben und immer wieder gescheitert ist. Und das ganze Erbarmen kommt auf sie zu. Und das Interessante ist ja dann, als die Frau dann schließlich von Jesus weggeht, ihr könnt das nachlesen, ich glaube, ich habe es auch geschrieben, in Johannes 4 und so weiter steht es geschrieben, da läuft sie los ins Dorf hinein und erzählt den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ich sage es mit Klammern und hat mich nicht verachtet. Ob das nicht der Christus ist, der Sünden vergeben kann und das Anbetungsloch schließen kann. Was für eine Hammerbotschaft! Ich sehe was, was du nicht siehst, von Gott aus gesehen, hineingesprochen in ein Leben, das wirklich leben wollte, aber gescheitert ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Teil 2. Ich gucke immer in unsere Gesellschaft rein. Na, wie habe ich das jetzt genannt? Jetzt geht mein Computer hier nicht, das ist schlecht. Ich sehe Leute im christlichen Abendland. Wir sind ja in der guten Leistungsgesellschaft. Hier habe ich mal so, wir versuchen immer über eine bestimmte Hürde rüber zu springen. Und wenn ich in unsere Gesellschaft hineingucke, dann sagt die Statistik über die Kirchengemeinden, die nehmen ständig ab, die Leute treten aus, massive Austrittswellen. Und trotzdem entdecke ich ganz viele Menschen, die wirklich Gutes tun wollen, die leistungsbereit sind, von denen sich manche Frommen was abschneiden könnten, die ganz gute Dinge tun. Und wenn du dann vor denen stehst und sagst, gib mal Acht, du müsstest dich mal bekehren, dann gucken die einen an und sagen, was ist denn das? Ich zahle meine Steuern, ich klaue nicht, ich tue ganz viele gute Sachen, ich bin engagiert in meinem Fußballverein, ich mache und tue. Und ich sage euch, wenigstens 80-90% unserer Politiker, egal von welcher Partei sie sind, sie zahlen einen hohen Preis dafür und kriegen relativ wenig Geld dafür, dass sie bis zu 12, 13, 14, 15, 16 Stunden am Tag arbeiten, damit es dem Volk besser geht. Sie haben unterschiedliche Ansätze. Und wir müssen manchmal sehr vorsichtig sein, was wir über unsere Politiker sagen. Ich bin mit einer Gruppe von brasilianischen Pastoren im Reichstag gewesen und hatten dort eine Begegnung mit einem Parlamentarier. Und dann hat er ein bisschen erzählt, was sie machen. Und danach ist einer der Pastoren aufgestanden und hat gesagt, ich möchte hier an dieser Stelle mit meinen Kollegen Buße tun über das, was wir über unsere Politiker in Brasilien immer gesagt haben. Natürlich gibt es da auch ein paar falsche 50er. Auf die kannst du ja nochmal schimpfen, wenn du wirklich weißt und kennst. Aber vielleicht gehst du mit ihnen so um, ich sehe was, was du nicht siehst, dass du ihnen begegnest in Liebe. Eine weitere Geschichte aus Lukas 18. Da kommt einer der führenden Leute der damaligen Zeit. In einem Kapitel steht drin, ein reicher Jüngling, aber es war ein angesehener Mann. Der konnte sagen, ich habe alles Gute getan, was irgendwo geht. Aber was muss ich denn tun, um trotzdem mit dir, Gott, in Verbindung zu sein, dass das Anbetungsloch geschlossen wird, dass ich ewiges Leben habe. Und Jesus schaut ihn an und die Schrift erklärt das so, dass Jesus ihn lieb gewonnen hat. Diesen Mann, der versucht hatte, alles Gute zu tun, damit es der Bevölkerung in der damaligen Zeit gut geht, der hat wirklich Leistung gebracht. Der ist vielleicht sogar am Ostern und Heiligabend im Gottesdienst aufgetaucht. Er war ein ethisch sehr hoch angesehener Mensch. Und wenn du in die Philosophen der damaligen Zeit hineinguckst, da waren welche mit einem riesen hohen Anspruch an Ethik. Aber dann schaut ihn Jesus an und er sieht ihn an und sagt, gib mal Acht. Und trotz allem, was du Gutes tust, mit Leistung kommst du nie über diesen Standard hinaus. Ich sag dir was. Leg alles das, was dein Leben bisher ausmachte, mal beiseite und lass dir was Neues schenken. Bei allen Religionen, und da musst du Acht geben, auch bei den christlichen Religionen, wenn christliches Leben zur Religion wird, musst du immer leisten. Jesus sagt, nee, das Leisten geht gar nicht. Du kannst dir mit keiner Spende fürs Rote Kreuz irgendeine Sünde wieder oder eine Lüge zurückholen. Sagt er diesem Mann, leg deine ganze Leistung alles das, was dein Leben ausmacht, beiseite und komm und folge mir nach. Lern von mir. Bei mir ist dieses Leben, das du suchst, umsonst und nicht mit Leistung zu bekommen. Ich habe ja nur lange in der Industrie gearbeitet. Und es war immer so, wenn du gestartet bist im beruflichen Leben, dann hast du eine lange Leiter gesehen und oben auf der Leiter war ein Schild. Und dann bist du die Leiter langsam immer ein Stückchen höher gekommen und hast versucht, dieses Schild zu lesen. Dann kommst du schließlich an, oben an, dann steht da Ende der Fahnenstange. Diesem Mann begegnet Jesus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du meinst, viele Dinge machen dein Leben aus, aber Ende der Fahnenstange. Du willst wissen, was dann kommt? Dann leg mal das beiseite, was dein Leben ausmacht und folge mir nach. Ich sehe was, was du nicht siehst. Darf ich noch einen dritten Teil jetzt an uns, die wir hier in der Gemeinde sitzen? Es ist ja so eine Sache in sich. Wie sieht er uns? Nachher habe ich noch das christliche Abendland. Begegnung mit Jesus im christlichen Abendland, was ich nicht alles. Er sagt den Leuten, dass das Herz von ihnen oft verfettet ist. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen. Auf dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Da geht sein ganzes Bestreben hin. Aber ich schaue noch mal zu uns. Begegnung mit Jesus, mit den Schriftkundigen, mit uns. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt wird es sehr prophetisch. Da schaut Jesus vielleicht in die Begegnungskirche hinein und sagt, hey, ich sehe euch, ihr gebt euch viele Mühe. Ihr habt inzwischen ein schönes Gebäude, ist auch abbezahlt. Und ihr denkt, eigentlich sind wir so viel besser dran wie so manche andere. Und vor allem, wir haben ja auch den Heiland. Wir haben den Herrn Jesus. Wir sind mit ihm unterwegs. Und doch stelle ich dann immer wieder fest, ich bleibe mal bei dem Beispiel von meiner Frau, dann kommt eine Krise in dein Leben rein. Dann kommt die Frage, nimmst du dein Kind mit Wasserkopf als behindertes Kind mit in dein Leben hinein und klagst Gott dafür an, dass er dir noch sowas zumutet? Oder wird was in deinem Herzen freigesetzt, dass du sagst, egal wie, Herr Jesus, ich bin in deiner Hand. Und ich stelle dann immer wieder fest, wenn Probleme in mein Leben hineinkommen, dann bin ich zwar Pastor, aber dann bin ich manchmal absolut blind dafür, was Gott wirklich mit mir vorhat. Ich fange an, mit ihm zu hadern. Ich fange an, nicht bei euch, sondern das mache ich ganz privat. Ja? Dann sage ich, wo bist denn du? Ich lese die Erweckungsgeschichte von der Isle of Lewis. Die Frommen unter uns haben das sicher mal gelesen, was da passiert. Und dann sage ich, wo ist das bei uns? Wann sind die letzten Krankenheilungen hier passiert? Wann ist das letzte Mal ein Dämon hier ausgefahren? Wann ist das letzte Mal... Und dann sagen, vielleicht passiert das nur noch in Afrika. Dann bin ich auf einmal ganz komisch. Und dann sage ich, bin ich denn jetzt blind geworden? Und dann sagt Gott, ich sehe was, was du nicht siehst, Paul. Guck mal, was die ganze Woche dein Leben ausmacht. Wie weit spiele ich denn da noch eine Rolle? Oder kommst du nur zu mir, wenn es mal wieder klemmt oder dein Routinegebet gehalten werden muss. Kommst du dann in den Gottesdienst, weil Gottesdienst, ja, die Frage ist, warum kommen wir in den Gottesdienst? Wurde jetzt bei meiner Familie in England diskutiert. Und ich habe gedacht, was hätte ich meinem Enkelkind auf diese Frage gesagt, warum muss ich in den Gottesdienst kommen? Und ich weiß, den einen oder anderen beschleicht es auch, muss ich denn heute zum Gottesdienst gehen? Kann ich nicht zu Hause auch mal mein Tablet anschalten? Da könnte ich gegebenenfalls noch zu einem anderen Gottesdienst übergehen. Wenn der hier nicht so passt. Warum bist du heute hier? Manchmal natürlich aus der Routine. Aber ich habe gedacht, ich hätte meinem Enkelkind auf diese Frage Folgendes geantwortet. Gott hat mich die ganze Woche gesegnet. Die ganze Woche hat er mich durchgetragen. Ich hatte genug zu essen. Mir ist nichts Schlimmes passiert. Ich hatte herrlich lustige Momente. Da möchte ich einmal in der Woche für 1-2 Stunden kommen und ihm Danke sagen und möchte hören, was er über mich denkt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Gott, was siehst du bei mir heute Morgen? Was siehst du bei mir, wenn du in mein Innerstes reinguckst? Ich habe eine interessante Geschichte gelesen. Da ist eine Familie zusammengekommen und die hatten eine schöne Feier. Und während die Feier läuft, kommt der Hund der Familie mit einem weißen Kaninchen in der Schnauze ins Wohnzimmer gelaufen. Es geht ein kleiner Aufschrei, weil man stellt fest, das ist das Kaninchen vom Nachbarn. Das ist so tot, wie ein Kaninchen nur tot sein kann. Man nimmt das Kaninchen nach kurzer Beratung dem Hund aus der Schnauze, geht damit unter die Dusche, macht es schön sauber, föhnt das weiße Fell wieder und trägt es dann heimlich in den Stall des Nachbarn rein. Am nächsten Morgen kommt der Nachbar ein bisschen komisch, sagt, mir ist was ganz Komisches passiert. Mein Kaninchen war gestorben, ich habe es im Wald begraben. Als ich heute Morgen in meinen Stall guckte, war das Kaninchen wieder da. Können Sie sich das irgendwo erklären? Die Begegnungskirche steht in der Gefahr, tote Kaninchen wieder fit machen zu wollen. Wir meinen, wenn wir das ein oder andere Programm richtig gut verändern, da gehöre ich auch zu, wenn wir an dieser und jener Stelle ein bisschen mehr feilen, dann wird es so gehen, dann wird die Erweckung hier rausbrechen. Aber ich sage dir, es gibt eine Weisheit der alten Indianer, wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab. Aber wir machen in der Regel irgendwelche Kurse, wie man selbst tote Pferde noch reiten kann. Das ist oft unser Problem, wie wir die Kaninchen wieder fit machen. Aber sie bleiben tot. Und hier nehme ich das sehr ernst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn der Heilige Geist der Gemeinde vielleicht hier sagt, mir persönlich, die ich als Christ unterwegs bin, na, vielleicht, Paul, pflegst du ein totes Kaninchen. Es ist ziemlich krass, was er dann zu der Gemeinde sagt. Ich sehe das, weil du alles Gutes machst und wunderbar unterwegs bist, aber du sagst, ich bin reich, aber bist nackt, arm, bloß und blind. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das sieht man normalerweise in der Gemeinde nicht. Und dann gibt es aber hier die Regel, was man tun kann. Und das ist das Wunderbare. Sagt, komm, steh auf, kehr um. Buße tun heißt das auf Fachchinesisch. Fang an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Darf ich zu dir reinkommen? Ich habe 3 Dinge benannt. Ich sehe was, was du nicht siehst, aus der Sicht der Schrift, wie Gott uns beurteilt. Da ist derjenige, der keine Ahnung hat von Gott und der Welt, aber merkt, hier innen drin ist ein tiefes Loch, das gefüllt werden müsste nach Annahme. Dann kommt Gott und sagt, hey, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, deswegen bin ich gekommen. Du darfst zu mir kommen, dass das Anbetungsloch geschlossen wird. Was für ein Ding. Vielleicht gehst du danach heraus und sagst, mir ist Gott so begegnet, dass ich sagen kann, kommt und seht, ob das nicht der Christus, der lebendige Sohn Gottes ist, der Leben neu machen kann, der Anbetungslöcher schließt. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der noch auf Leistung gebürstet ist und meint, wenn du ganz viel stille Zeit machst, ganz viel Bibel liest, wenn du ganz viel Gutes tust, dass du dann Gott damit beeindrucken kannst. Nee, Jesus sagt, ich strecke meine Hände zu dir aus, leg das, was du meinst, was dein Leben ausmacht, beiseite. Komm und folg mir nach und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen gütig. Du kannst ihn nicht durch Leistung, auch durch fromme Leistung und durch gute Taten nicht beeindrucken. Er kann das alle viel besser. Wenn es alleine macht. Bei mir muss er ständig nacharbeiten. Dann komm. Und lass dich berühren von ihm. Damals ging der reiche Mann beiseite und sagte, das ist mir zu viel. Denn er hatte überlegt, was das alles ausmachen könnte. Sei nicht so doof wie der. Und dann bleiben wir, die wir weiße Kaninchen pflegen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und dafür ist heute eine gute Gelegenheit. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was würde dir Jesus heute sagen, wenn er dich ansieht? Würde er dir sagen, hey, ich sehe dich. Punkt, 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 Punkt. Eigentlich eine schöne Botschaft. Weil er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern uns Leben zu geben. Nicht hier und heute alleine, sondern bis in die Ewigkeit hinein.